Ja, einen schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr auch von mir nochmal an dieser Stelle. Ich möchte heute mit einem Zitat starten von einem ganz bekannten Theologen. Der hat einmal gesagt, wenn wir wirklich davon überzeugt wären, dass Gebet die Handlungsweise Gottes verändert und dass Gott bemerkenswerte Veränderungen in der Welt als Antwort auf Gebet bewirkt, so wie die Bibel wiederholt lehrt, dann würden wir viel mehr beten, als wir es jetzt schon tun. Und wenn wir wenig beten, so liegt dies wahrscheinlich daran, dass wir nicht wirklich glauben, dass das Gebet allzu viel bewirkt. Ein sehr herausfordernder Satz, wie ich finde. Und gerade wenn jetzt das neue Jahr beginnt, dann fragen wir uns ja so, wie wird das neue Jahr? Neues Jahr, neues Glück. Es kann nur besser werden als das letzte Jahr. Wir hoffen es an vielen Stellen vielleicht. Ich weiß nicht, ob du dir irgendwelche Vorsätze gegeben hast. Mein Papa und ich haben uns immer spaßesmäßig immer wieder vorgenommen zu diversen Fastenzeiten und so weiter. Wir wollen unbedingt aufs Rauchen verzichten, weil wir das sonst so exzessiv tun. Nein, natürlich ein kleiner Spaß an dem Rande, das ist kein wirklicher Verzicht. Aber ich weiß nicht, was vielleicht dein Vorsatz für dieses Jahr ist. Eine Möglichkeit oder eine Idee, die ich dir heute Morgen hier mitgeben möchte, ist, was man sich als Vorsatz nehmen kann, ist in diesem Jahr mehr zu beten. Und das lohnt sich wirklich. Und warum sich das lohnt, das wollen wir heute auch zusammen in dieser Predigt ein bisschen entdecken. Ganz ehrlich, eigentlich braucht Gott kein Gebet. Okay, was heißt das? Gott weiß, was wir denken, Gott weiß, was wir tun, er weiß alles. Und wenn Gott auch vielleicht kein Gebet braucht, weil er sowieso schon alles weiß, möchte er, dass wir mit ihm reden und dass wir einfach in seine Gegenwart kommen und ihm ganz ehrlich sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen, mit ihm reden und beten. Denn Gebet ist die persönliche Kommunikation mit Gott. Gebet ist Freundschaftleben mit Gott. Eine Freundschaft im normalen Leben wird vertieft, wird weiter ausgebaut, indem man Zeit miteinander verbringt und miteinander redet, miteinander wirklich ernsthaft unterwegs ist und im Gespräch darüber, was einen wirklich tief beschäftigt und bewegt. Jesus selbst ermutigt uns zu ausdauerndem Gebet. Und darum soll es heute auch in dem Predigttext gehen. Der Predigttext ist heute wieder ein Gleichnis, was Jesus erzählt und damit eine ganz alltägliche Situation aus der damaligen Zeit, aus dem damaligen Leben aufgreift und steht im Lukas Kapitel 18 und ich möchte den Text einmal mit uns lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Und deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Und in der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Und lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich: Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Und der Herr fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Jesus sagt ganz klar seine Absicht, als er dieses Gleichnis erzählt. Er sagt nämlich, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Und wenn man sich jetzt in diese Story mal eintaucht und diese Person anschaut, da kann man auch noch wieder ganz faszinierende Dinge entdecken. Wir schauen uns einmal die Witwe an. Die Witwe muss in der damaligen Zeit nicht besonders alt gewesen sein, vielleicht wie wir uns heute eine ältere Frau vorstellen, sondern in der damaligen Zeit hätte es sogar passieren können, dass sie sogar noch jünger ist. Oft gehörten Witwen in der damaligen hebräischen Gesellschaft zu den ganz Armen und auch zu den ganz wehrlosesten Menschen, die es in dieser Gesellschaft gab, die existierten. Oft am Rande der Existenznot, oft wurden sie ausgenutzt, oft wurden ihr Recht oder ihr Besitz auch weggenommen von anderen, vielleicht sogar von Verwandten. Und sie waren oftmals abhängig davon, dass andere sie versorgten. Und diese Witwe, die war hartnäckig. Jeden Tag flehte sie diesen Richter an, ihr zu helfen. Und auch die Sprache, wenn man sich das im Griechischen so ein bisschen anschaut, dann hört man, ist so ein bisschen auf Konfrontation gestrickt. Und es lässt auch zu, dass es wahrscheinlich nicht nur vor Gericht diese Witwe um ihr Recht pochte, sondern dass sie ja dem Richter auch so ein bisschen nachging, hartnäckig, ihn auf offener Straße konfrontierte, vielleicht vor seinen Kollegen auf dem Markt, vielleicht zu Hause angerufen hat. Und sie versuchte wirklich dort ihr Recht zu bekommen, weil sie hatte kaum eine andere Chance, kaum andere Möglichkeiten. Bei diesem gottlosen Richter, verhärteten Mann vielleicht, da irgendwie vorwärts zu kommen, das war ihre einzige Möglichkeit, um ihr Recht zu bekommen. Und was sie tut, sie geht diesem Richter wirklich auf die Nerven. Und der Richter ist halt auch schon genervt und auch dort finden wir richtig tolle griechische Begriffe, die auch wieder von ihrem Bedeutungsspektrum zulassen, dass es sozusagen ein bisschen da deutet, dass diese Frau den Richter malträtiert oder quält. Das sind Übersetzungsmöglichkeiten von dem Wort, was hier steht. Oder auch wörtlich übersetzt könnte man sagen, aufs Gesicht haut oder ein blaues Auge haut. Also die Frau ist so hartnäckig und dem Richter hinterher, dass sie ihm so auf die Nerven geht, dass dem Richter gar nichts anderes übrig bleibt, als sich jetzt dieser Frau, dieser armen Witwe zuzuwenden und ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Der Richter hingegen hier in dieser Story ist auch ein wirklich mieser Charakter, weil auch dort, wenn wir davon ausgehen, dass er Jude ist, vernachlässigt er seine oberste Pflicht, nämlich gottesfürchtig zu sein und Gottes Wort zu folgen. Und Gott sagt immer wieder, auch im Alten Testament, dass es eins der ersten wichtigsten Dinge ist, sich auch um die Armen und um Witwen und Waisen zu kümmern. Und ja, in dem Verhalten, an dem wie auch der Richter beschrieben wird, sehen wir, dieser Mann war jetzt kein sehr besonders feiner Mann, kein gottesfürchtiger Mann. Und er war auch kein gerechter Richter offensichtlich in dem, was er tat, sondern die Frau musste wirklich beharrlich hinter ihm her sein, um ihr Recht zu kriegen. Das Gleichnis vom ungerechten Richter und dieser lästigen Witwe ist ein Gleichnis voller Kontraste. Und die klare Lektion dieses Gleichnisses ist, dass Gott nicht ist wie dieser Richter. Denn Gott ist gut und Gott ist gnädig und barmherzig. Und wir sind auch nicht wie diese namenlose Witwe dort in diesem Gleichnis, denn wir sind seine Kinder und seine Auserwählten. Jesus stellt hier ja so rhetorische Fragen. Das Argument folgt dem beliebten jüdischen wie viel mehr Stil. Ein sehr beliebtes Mittel, um zu verdeutlichen, wenn dieser ungerechte Richter so reagiert, dass er auch irgendwann dieser Witwe dann zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr wird ein gerechter, guter Gott reagieren? Es gibt Zeiten für eindringliche Gebete. Gerade Zeiten, die geprägt sind von Schicksalsschlägen, wenn kritische Entscheidungen anstehen. Aber wir wissen, dass Gott weiß, was wir brauchen. Wir wissen, dass Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Und wir wissen, dass er uns hört und dass er auch antworten wird. Im ersten Johannesbrief lesen wir zum Beispiel: Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Hier wird ein kleiner Fokus schon auch deutlich, der uns sehr herausfordert, nämlich für das zu bitten, was in Gottes Wille ist und vielleicht nicht unbedingt primär in meinem. Warum sollten wir beten? Ganz kurz, Gott möchte, dass wir beten, weil unser Gebet das Vertrauen zu ihm ausdrückt und auch diese Abhängigkeit, in der wir zu ihm leben. Und durch Gebet kann dieses Vertrauen wachsen und wird immer fester. Gerade heute, in der heutigen Gesellschaft, fällt es uns oft schwer, manchmal unser Innerstes wirklich zu teilen. Wir haben vielleicht wirklich sehr wenige Freunde, die wirklich, wirklich wissen, was uns tief beschäftigt. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, diese Tiefe auch Gott gegenüber zu öffnen und Gott wirklich tief in sich hinein vorzulassen und ihn ja an die wunden Punkte vielleicht auch von einem selbst zu lassen. Ganz besonderes, schönes Beispiel ist halt im Alten Testament die Psalmen, wo wir von ganz vielen Leuten ja lesen können, wie offen und ehrlich sie vor Gott treten und sich wirklich auch beklagen, ihre Nöte und ihre Sorgen vor Gott ausbreiten und einfach den Blick auf Gott richten. Ja, und ihr Blick sich ganz verändert. Weg von Sorgen hin zu Gott, auf Gottes Größe und die Möglichkeiten, die Gott zur Verfügung hat. Gott möchte, dass wir beten, weil es uns in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm hineinführt und wir ihm so unsere Liebe ausdrücken können und er uns auch mit seiner Liebe begegnen kann. Und Gott möchte sogar, dass wir beten, weil er uns erlaubt, dass wir an Aktivitäten beteiligt sind, die von ewiger Bedeutung sind. Wenn wir beten, gebraucht Gott das manchmal, um sein Reich hier auf der Erde zu bauen. Er erlaubt es uns durch unser Gebet, dadurch mitzuwirken an dem Bau seines Reiches hier auf Erden. Es ist möglich, mit Gott zu reden, mit Gott ja, zu verhandeln. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel ja, Beispiele, wie Abraham verhandelt mit Gott, als die Stadt Sodom und Gomorra vernichtet werden soll, weil so viele schlechte Menschen dort leben. Und Abraham ist mit Gott im Gespräch und sagt, ey Gott, ey, wenn da jetzt noch 10 gerechte Leute in der Stadt sind, so bitte verschone diese Stadt. Und das ist so ein Gespräch und es ist wirklich ein kleines Verhandeln und Gott lässt das zu, er lässt es mit sich machen, er lässt mit sich reden. Und ja, Abraham bittet Gott und Gott reagiert darauf. Und ähnlich macht es auch Mose später in der Wüste, dass er mit Gott, als Gott zornig ist auf sein Volk, einfach verhandelt und sagt, ey Gott, sei uns gnädig. Und Gott lässt sich darauf ein. Und das sind nur 2 große Beispiele aus dem Alten Testament, die uns einfach ermutigen dürfen und ermutigen sollen, ja, mit Gott wirklich im Gespräch zu sein und ganz ehrlich über Dinge zu reden und im Zwiegespräch mit Gott zu sein. Also, warum sollten wir denn so beharrlich dranbleiben wie diese hingegebene Witwe? Hast du dich schon mal in einer ähnlichen Situation befunden wie diese Witwe? Hast du schon Erfahrung mit so einem beharrlichen Gebet? Wenn ja, dann lade ich dich ein, das auch gerne mit anderen zu teilen, deine Erfahrungen davon weiterzugeben, um anderen Mut zu machen. Aber ich möchte heute Morgen dir die Frage stellen, gibt es jetzt heute, wo dieses neue Jahr gerade angebrochen hat, eine Situation, etwas, wofür es sich lohnt, wirklich beharrlich und hingegeben vor Gott zu bewegen und ins Gebet damit zu gehen? Die Lehre des Gleichnisses ist, dass wir in unseren Gebeten weitermachen müssen, auch wenn es keine Antwort zu geben scheint. Weil Gott anders ist als dieser ungerechte Richter, weil Gott liebevoll, gnädig und treu ist. Wir verharren im Gebet nicht und sind nicht beharrlich, weil wir Gottes Aufmerksamkeit noch nicht errungen haben, sondern weil wir wissen, Gott kümmert sich und er wird uns erhören und wir harren aus und warten auf Gott, was Gott tut. Gott ist ein guter Vater, der mein und der dein Bestes will und der gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten. Möglich ist dies, weil wir Gottes Kinder sind und aber Vater zu ihm sagen dürfen. Ein ganz inniger Ausdruck dieser Verbundenheit von Kind und Papa. Das ist möglich durch Jesus Christus, der am Kreuz den Weg freigemacht hat, dass wir so diese Beziehung mit Gott wieder haben können. Und in Jesu Namen beten wir. Das lesen wir ganz häufig an vielen Stellen in der Bibel, in vielen Gebeten kommt immer diese Wortformel, sage ich mal. Wir beten im Jesu Namen. Und das ist nicht nur eine Formel, das ist keine Zauberformel, womit ein Gebet wirksam ist oder wenn man es weglässt auch nicht, sondern es macht uns einfach bewusst, wir können vor Gott treten, wenn wir in dem Namen Jesu bitten, weil Gott nämlich verheißen hat, dass sein Sohn Jesus alles, was er will, dass er das tun wird. Und deswegen dürfen wir in dieser Autorität, in der Vollmacht von Jesus Gott darum bitten, dass er Dinge tut. Das Herausfordernde dabei ist, dass es dort dann vielleicht nicht immer um die egoistischen, persönlichen Motive von mir geht. Ich hätte gern Ferrari, ein neues Haus, ein neues MacBook, das neueste iPhone wäre auch nice. Sondern im Gebet geht es darum, wenn wir im Namen Jesu bitten, dass wir auch ja, das erbeten müssen, was Jesus möchte für diese Welt. Und das Krasse ist, dass Gott viel, viel größeren Blick hat als das, was wir so erfassen können. Dass er viel, viel mehr und weiter sieht als das, was wir begreifen können. Dass für Gott Zeit keine Rolle ist. Dass er schon weiß, was in der Zukunft passiert. Und dass Gott nicht so diesen beschränkten Blick hat, den ich jetzt habe in meinem kleinen Umfeld. Sondern Gott hat diese ganze Welt im Blick und möchte diese ganze Welt verändern und sein Reich auf dieser ganzen Welt bauen und hat ja dort auch seine eigenen Pläne, weil er souverän ist. Wir dürfen nach Gottes Gerechtigkeit hungern und wir dürfen im Gebet auch darum ringen, ja, die Perspektive zu erfassen und ja, darum zu ringen, was ist denn Gottes Perspektive für mein Leben, für mein Umfeld, wo er mich vielleicht gebrauchen möchte. Wenn wir in unserem Vater unser beten, dein Wille geschehe, sagen wir das nur so und hoffen eigentlich, dass trotzdem meine Wünsche in Erfüllung geht? Oder nehmen wir das ernst? Nehmen unser Gebet mit auf, dass wir im Gebet da auch darum ringen und Gott bitten, Gott, zeig uns deine Perspektive und deine Sichtweise, vielleicht auch gerade für mein Umfeld, in dem ich mich befinde. Und zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, ist nicht leicht. Gott weiß das. Jesus selbst hat es erlebt. Im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, hat Jesus gebetet, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, dann tu es, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus weiß, ja, was ihm blüht. Jesus weiß um diesen Umstand, in diesem Kampf um Leiden und nimmt trotzdem die Perspektive ein, ey Gott, nicht das, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Auch wenn es für mich nicht angenehm ist, auch wenn es für mich nicht bequem ist. Gott ist keine Wunschmaschine. Es geht nicht nur um mich und mein Umfeld, sondern es geht um Gottes Mission in dieser Welt, der die ganze Welt im Blick hat. Ein cooles Beispiel, was das bedeuten kann, wenn wir im Gebet mit Gott unterwegs sind und um Gottes Perspektive ringen, ist zum Beispiel die Liebenzeller Mission. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Liebenzeller Mission gehört hast, aber das ist ein Verein, der schon seit 1899 existiert und von der weltweit Missionare aussendet, ja, um Menschen zu helfen und Gottes Wort zu verbreiten. Und diese Liebenzeller Mission, die ist ursprünglich in Hamburg gegründet, aber ist fast von der Existenz weggerutscht, als sie dann in Hamburg ihr Haus verloren haben. Gäbe es nicht eine Frau, die schon seit 1891, also 11 Jahre, bevor das eingetreten ist, im Gebet auch auf dem Herzen hatte, mitten im Schwarzwald in Liebenzell, Bad Liebenzell, für einen feuerspeienden Berg zu beten, ja, auf dem Gottes Gegenwart ganz klar zu spüren ist und von dem aus ganz viel Segen ausgeht für viele Menschen. Und 11 Jahre, bevor es die Realität geworden ist, dass die Liebenzeller Mission sozusagen nach Liebenzeller wirklich gekommen ist, weil sie in Not waren, weil diese Frau dann diese Mission dorthin eingeladen hat, hat sie angefangen dafür zu beten und hat sie aufs Herz bekommen zu beten, dass dort, wo sie ist, ja, so ein feuriger Berg gebaut wird, von dem aus ganz viel Segen ausgeht. Und das ist ein Beispiel dafür, wie einfach im Gebet Gottes Perspektive ja, in das Leben eines Menschen hineinkommen kann, wo das, was Gott möchte, zu meinem Anliegen wird und woraus ein Riesensegen entsteht und entstanden ist und auch bis heute reicht. Bis heute sind in 25 Ländern auf dieser ganzen Welt Missionare der Bad Liebenzeller Mission unterwegs und sie haben ca. 230 Missionare weltweit im Einsatz. Oft fragen wir uns auch, warum erhört Gott manchmal Gebete nicht? Auch die, ja, wo wir vermuten, das müsste doch eigentlich auch in seinem Sinne sein. Und das ist keine leichte Frage. Gott ist souverän. Er weiß viel, viel mehr als wir. Und er handelt nach seinem eigenen Plan. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegreißen, sondern ich möchte dich einladen, dass du in 2 Wochen wieder einschaltest, weil es dann in 2 Wochen nämlich genau um diesen Punkt auch gehen wird. Und sei neugierig und sei gespannt auf die Predigt in 2 Wochen. Da wollen wir dieses Thema auch vertiefen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich jetzt ein bisschen kurz ausklammern möchte an dieser Stelle. Aber ein Weg, um diese Beharrlichkeit im Gebet, um diese Hingabe für Gebet wirklich auszudrücken, ist vielleicht auch das Fasten. Auch dazu möchten wir dich einladen, vielleicht in unserer Gebets- und Fastenwoche, die wir am 18. beginnen, dass, wenn du das möchtest, auch einmal Fasten ausprobieren kannst. Und Fasten bedeutet nicht, dass Gott sich jetzt erpressen lässt, wenn ich mich jetzt auf irgendwas verzichte und dass er deswegen sich schneller bewegt oder sonst irgendwie, sondern ich glaube, dass wenn wir fasten, dass wir uns verfügbarer machen für Gott. Es gibt so ein cooles Zitat, ich habe leider nicht gefunden, woher das kommt, das hat Eckhart so rausgehauen. Ich faste nicht, um Gott verfügbarer zu machen, sondern um mich verfügbarer für Gott zu machen. Ich faste nicht, um Gott verfügbarer zu machen, sondern um mich verfügbarer für Gott zu machen. Und ich glaube, Fasten begleitet in vielen Situationen auf geeignete Weise unser Gebet. In intensiver Fürbitte, in Buße, in Anbetung, in der Suche nach göttlicher Leitung. Und auch im Fasten findet wirklich ein Perspektivwechsel statt, dass wir eigentlich wegschauen von unseren Umständen, sondern uns fokussieren darauf, was Gott eigentlich möchte. Einige Vorteile des Fastens, die allesamt unsere Beziehung zu Gott positiv beeinflussen, sind zum Beispiel, ja, dass Fasten unser Empfinden von Demut und Abhängigkeit zu Gott einfach fördert, uns das ganz, ja, erlebbar machen lässt. Fasten erlaubt es uns, weil wir zum Beispiel vielleicht nicht essen oder weniger essen, dass wir uns bewusst mehr Zeit nehmen, um mit Gott im Gespräch zu sein, um mit ihm zu reden. Fasten ist ein Opfer von persönlichen Annehmlichkeiten für Gott, wie zum Beispiel Essen. Aber es ist eine gute Übung in der Selbstdisziplin, was uns sogar helfen kann, vielleicht von Sünde fernzuhalten oder auch andere, manche Leiden zu ertragen. Fasten erhöht die geistliche und geistige Aufmerksamkeit, vielleicht auch, weil unser Körper nicht so beschäftigt ist, sondern dass wir uns wirklich mit Körper, Geist und Seele ausrichten können auf Gott. Und Fasten drückt auf jeden Fall eine Ernsthaftigkeit unserer Gebete aus. Jesus sagt, dass das ständige Gebet nicht nur der Beweis für den Glauben ist, sondern auch das Mittel, um unseren Glauben zu stärken. Der Gott, zu dem wir beten, ist nicht wie dieser ungerechte Richter in dem Gleichnis, den man nur mit Gewalt zur Erhöhung zwingen kann. Denn unser Gott ist liebevoll und gnädig. Wir sind nicht die namenslose Witwe, sondern wir sind seine auserwählten und geliebten Kinder. Deshalb freut sich Gott, unsere Gebete zu erhören. Und er sagt sogar hier auch zu, dass er sie schnell erhören möchte, was auch immer das bedeutet, weil für Zeit ist bei Gott oft ein dehnbarer Begriff. Spätestens dann, wenn er wiederkommt. Wenn der Menschensohn kommt, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Ich möchte sagen, ja. Und ich lade uns ein, dass wir gerade in diesem Jahr, vielleicht am Anfang dieses neuen Jahres, uns neu vornehmen zu sagen, ja Gott, wir möchten dir glauben und vertrauen und wir möchten wachsen im Gebet, um unser Vertrauen auszudrücken, um weitere Schritte in die Tiefe zu gehen, um dir näher zu kommen in deine Gegenwart. Und das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, möchte ich jetzt einmal noch umformulieren und eine Vision daraus formulieren, was ich mir für dieses Jahr wünsche und wozu ich dich einladen möchte, ja, dass du daran dich mit einklinken kannst, dass du dir das auch vielleicht mit vornehmen kannst als Vorsatz für das neue Jahr. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass Gebet die Handlungsweise Gottes verändert und dass Gott bemerkenswerte Veränderungen in der Welt als Antwort auf Gebet bewirkt, so wie es die Bibel wiederholt sagt, dann möchte ich viel mehr beten, als ich es jetzt tue. Ich möchte mehr beten, weil ich daran glaube, dass Gebet viel bewirkt und Veränderung in dieser Welt und in meinem Leben bringt. Ich möchte uns heute Morgen so ermutigen und einladen und wirklich ja neu diese Hingabe zu wagen, dran zu bleiben und zu beten. Uns als CGM ist Gebet so wichtig, dass wir gesagt haben, wir möchten auch am Anfang dieses Jahres diese Gebetswoche machen mit unter dem Motto Pray First, und wir wollen uns wirklich eins machen im Gebet. Weil nur wer betet, wird auch Gebetserhörung erleben und wird mit Gott ja Dinge erleben. Und ich glaube, es lohnt sich. Falls du noch nach guten Vorsätzen gesucht hast, here we go, da hast du einen. Ich ermutige dich, ich lade dich dazu ein. Und ich ermutige dich, vielleicht als allererstes Gebet zu sprechen, Gott, dein Wille geschehe. Bitte Gott doch einfach gerade am Anfang dieses Jahres um seine Perspektive für dein Leben, für dein Umfeld. Frag Gott doch, was er in diesem Jahr mit dir vorhat, wofür du beten kannst, wonach du dich ausstrecken kannst, wo du dich einbringen kannst in dieses Reich Gottes, wo Gott uns Anteil gibt, sogar im Gebet, wenn wir darum bitten, dass das Reich Gottes wächst, dass seine Botschaft ausgebreitet wird und seine Liebe ausgebreitet wird. Und ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns beten. Ich darf das Lobpreisteam schon einladen, nach vorne zu kommen. Vielen Dank. Jesus, dein Wille geschehe. Ich danke dir, ja, dass wir jederzeit, egal wo wir sind, zu dir kommen dürfen und dass wir mit dir reden, dass wir mit dir beten dürfen. Und ich danke, dass du uns so gerne erhörst. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Jahr ganz neu einen Hunger danach bekommen, zu beten und in deine Gegenwart zu treten, uns nach dir auszustrecken und vielleicht sogar mehr als nur unsere eigene kleine Perspektive vor dir zu bewegen, sondern auch danach zu suchen, Herr, wo du ja am Wirken bist, wo wir uns einbringen dürfen, Herr, was deine Perspektive, dein Blick auf mein Leben und auf unser Umfeld auch ist, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, für ja, die Vorsätze, die wir uns vielleicht auch machen, wenn wir sagen, ja, Herr, wir wollen beten, wir wollen Schritte im Gebet gehen, wir wollen ja unseren Glauben stärken durch Gebet, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du diese Gebete erhörst, Herr. Dass wir in diesem Jahr wieder erleben dürfen, wie gut du bist, wie treu du bist und ja, wie du auch Gebete erhörst. Manchmal vielleicht so, wie wir es uns wünschen, und auch auf, auf ganz andere Art und Weise, wie wir es gar nicht erahnen, Herr. Dass du uns da überrascht, Herr, und uns deinen Blick und deine Perspektive schenkst, Herr. Hab Dank für deine Nähe und dass wir so eng mit dir in Beziehung sein dürfen. Dass wir dich Papa nennen dürfen und dass wir dich bitten dürfen und du uns gerne erhörst, Herr. Hab Dank, dass du mit uns bist. Amen.